Der Predigtext für den heutigen Sonntag, ein weiteres der Sendschreiben aus der Offenbarung, steht in Offenbarung 2, den Versen 12 bis 17. Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestellt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen.
Unser heutiges Sendschreiben geht an einen ganz furchterregenden Ort. Sie haben es in der Textlesung gehört. Ein Ort, von dem die Schrift sagt, an dem Satan wohnte. Wir haben zunächst einmal rein historisch die Stadt Pergamon zu betrachten. Es handelt sich um das heutige Pergama in der Westtürkei mit ca. 35.000 Einwohnern. Es war ein bekannter Ort. Sie kennen wahrscheinlich das Pergament. Das spätere Schreibmaterial stammt von dort. Und es war ein Zentrum griechisch-hellenistischer und religiöser Kultur und stand in seiner Bedeutung Ephesus kaum nach. Eine Industrie- und Handelsstadt. Eine Stadt, wo man reich werden konnte, aber auch eine Stadt der Wissenschaft und Bildung. Gleichzeitig ein Zentrum der Religion und Götzenanbetung. Nun, Hauptgott der Stadt war Asklepios Sotera, der Gott der Heilkunst. Und Sie alle kennen sein Symbol, denn das hat sich durch die ganze Geschichte hindurch bis heute bewahrt. Es ist dieser Stab, um den die Schlange sich schlängelt. Asklepios Sotera, der Gott der Heilkunst. Bis heute haben die Ärzte und Apotheker ja dieses Zeichen. Manche haben sich gefragt, woher kommt dieses Zeichen eigentlich und gibt es einen Zusammenhang zu diesem seltsamen Geschehen aus 4. Mose 21, wo ja Israel in der Wüstenwanderung plötzlich diese kupferne Schlange, die Mose am Stab aufrichten sollte, zum Zeichen, dass wer auf diese Schlange blickt und von diesen Seraphschlangen vorher gebissen wurde, geheilt wird. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ich weiß es nicht. Nun, das Stadtzentrum war herrlich gebaut. Wenn Sie schon mal im Pergamon-Museum in Berlin waren, dann haben Sie vielleicht auch im Hauptsaal dieses kleine Modell gesehen, wie auf der Akropolis, diesem Burgberg, die Paläste waren, Gymnasium, Bibliothek, die Tempel und wie das so terrassenförmig herunterging in diesen weißen Steinen, Marmor, ganz herrlich und ganz wunderbar anzuschauen. Außerhalb der Stadt befand sich dann diese Heilstätte des Altertums von diesem Hauptgott der Stadt, Asklepios Sotera. Und nun kamen viele Menschen nach Pergamon, um gesund zu werden. Und das war so eine ganz eigenartige Mischung. Das war medizinische Schule und das war vermischt mit dem Aberglauben. Also eine Heilvorschrift bestand zum Beispiel darin, dass der Mensch, der gesund werden wollte, der musste natürlich auch den Gott der Heilkunst ehren. Und dann gab es eine Vorschrift, dass er sich eine Nacht in den Tempel legen musste, auf den Fußboden, und dort waren Schlangen und die sind über ihn hinweggekrochen. Also Sie merken, das ist so ein bisschen seltsam vermischt, nicht gerade das medizinische Zentrum, wie wir uns das heute vorstellen, eher auch ein Wallfahrtsort à la Lot. Und Pergamon war auch der Sitz des Statthalters der reichen und wichtigen Provinz Asia und es war das Zentrum eines intensiven Kaiserkultes. Das ist ja etwas, was uns in den Sendschreiben immer wieder begegnet und für uns so seltsam ist. Aber wir müssen einfach uns vergegenwärtigen, dass das Babylon des ersten Jahrhunderts seine Entsprechung auch haben wird im Babylon des 21. Jahrhunderts, dem antichristlichen Reich. Und so wie man damals einen Menschen, den Kaiser, als Gott anbetete, er bildete gleichsam die Klammer über das Ganze, um das ganze Imperium Romanum, so wird der Kaiserkult des Antichristen die Klammer des antichristlichen Reiches sein. Also es ist nicht nur etwas, was früher so war, und man sagt, ja, die Menschen waren ja noch nicht so gebildet und die waren dumm und so weiter. Und die haben halt noch gedacht, dass ein Mensch wirklich ein Gott sein kann. Sondern die Bibel berichtet uns im prophetischen Wort, das wird zur Zeit des Endes wieder so sein. Offizieller Titel des Kaisers war Filius Divi, das heißt Sohn des Göttlichen, aus dem natürlich im Griechischen ganz schnell geworden ist, Hios Theou, Sohn Gottes. Und so lautet dann eine Eidesformel, die man in Ägypten gefunden hat, auf einem Papyrus, etwa 30 vor Christus. Wir schwören bei Cäsar, Gott von einem Gott abstammend. Und da muss man ja geistliche Tomaten auf den Augen haben, wenn man nicht spürt, wie diametral, wie frontal das gegen den Anspruch des Christus gerichtet ist. Göttlicher Sohn, von einem Gott abstammend und selbst Gott. Was ist der Anspruch Jesu nach dem Zeugnis des Neuen Testaments? Von einem Gott abstammend, göttlicher Natur, Gottes Sohn und selbst Gott. Und so wie im ersten Jahrhundert dann dieser Machtanspruch des Weltreiches eben frontal gegen den Anspruch des Sohnes Gottes gegangen ist, so wird es auch am Ende der Tage im antichristlichen Reich sein. Wir haben schon gehört, wie seltsam, mehrfach in unserem Sendschreiben wird gesagt, ein Ort, wo der Teufel wohnt, möchten Sie da zu Hause sein? Und wir ahnen schon, dass das für die Gemeinde zu Pergamon ein schwieriger Stand war. Ein Ausleger sagt, in dieser Stadt gab es eine Christengemeinde, in dieser fremden Welt. Schon ein Wunder, dass sie da ist, an einem Ort, wo das Heidentum in buntester Fülle seine versucherischen Reize, seine teuflische Gewalt offenbart. Jetzt wie ist der Gemeinde gegangen? Das führt uns zum zweiten Punkt. Was sagt der Herr der Gemeinde? Und wir wollen am bekannten Muster entlang gehen. Wir wollen zunächst den Schreibbefehl betrachten. Zweitens die Selbstprädikation. Sie kennen es ja fast schon auswendig. Drittens Diagnose. Viertens Therapie. Fünftens Überwinterverheißung. Und sechstens Höraufforderung. Wie stellt sich nun der Herr dieser Gemeinde vor? In Vers 12 des zweiten Kapitels der Offenbarung heißt es dem Engel der Gemeinde, wir haben jetzt schon oft darauf hingewiesen, es ist kein Geistwesen gemeint, sondern der Leiter der Gemeinde oder der Gesandte der Gemeinde, ich will das jetzt nicht mehr ausführen, dem Boten, dem Gesandten der Gemeinde in Pergamus schreibe, das aber sagt der die zweischneidige scharfe Klinge hat. So stellt sich der Herr vor. Und jetzt müssen wir ein bisschen in den griechischen Text gucken, das ist aber gar nicht kompliziert, denn hier steht ein Wort, Rumpheia, das meint nun nicht das Kurzschwert, mit dem zum Beispiel Petrus dem Malchus das Ohr abhaut, so ein Kurzschwert, sondern das meint das Langschwert. Das kann ich jetzt nun kaum zeigen. Sie haben es vielleicht schon mal bei irgendwelchen Ausstellungen über Ritter und so gesehen. Wenn der Ritter so auf dem Schlachtfeld mit seinem Pferd unterwegs war, da hat er kein Kurzschwert gehabt, sondern so ein richtig großes Ding. Also nicht so etwas, wo man gerade Zwiebeln hackt oder Petersilie schneidet. Und das hat hier der Herr. Also wir können sagen, hier geht's ums Grobe. Hier wird der Herr vorgestellt als der, der das Schwert nicht umsonst trägt und der, wenn es sein muss, in Liebe dreinschlagen kann. Das sollte uns schon nachdenklich machen. Denn der Herr schreibt es nicht irgendwelchen Heiden, nicht irgendwelchen Hottentotten, nicht irgendwelchen Götzenanbetern, nicht irgendwelchen, sondern er schreibt das zur Bekanntgabe an seine Gemeinde. Er stellt sich so vor. Er spielt damit an, dass er der Weltenrichter ist, vor dem sich einst alle verantworten müssen, auch der Gemeindeleiter. Dieses Schwert gebraucht der Herr im Kampf gegen die Feinde von außen und von innen. Und das ist ja das Gemeine, dass die Verführung aus der Mitte der Gemeinde viel gefährlicher ist. Die Anfechtung von außen, sogar die Verfolgung, hat eigentlich die Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten gestärkt, gestählt und hat einen klaren Glauben in der Regel hervorgebracht. Die Verführung von innen, das war die Fäulnis in den Gebeinen. Das hat zur Zersetzung geführt. Paulus sagt den Ältesten von Ephesus in Milet: Ich weiß, wenn ich unerreichbar bin, wenn ich weggegangen sein werde, werden gräuliche Wölfe in die Herde dringen und von eurer Mitte aus werden Männer aufstehen, verdrehte Dinge reden und die Anhänger dieser Lehren hinter sich herziehen. Und das ist bis heute nicht anders. Schauen wir uns die göttliche Diagnose an. Ich weiß, sagt der Herr, ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron Satans ist. Na, wir haben nun nicht im ersten Jahrhundert gelebt, aber ich bin ja ein Freund von Reisen, die in diese Städten und zu diesen Städten führen. Und man muss ja eine gewisse Vorstellungsvermögen haben, um sich das in der damaligen Pracht auch wirklich mit diesen Ruinen vorstellen zu können. Und da wären wir erstaunt gewesen. Ich behaupte, ich habe nicht Architektur studiert, aber ich behaupte, es gab und gibt seither nie wieder eine Bauweise, die so schön und so imposant war. Nie wieder eine Bauweise. Wenn wir durch diese glanzvollen Städte Roms gegangen wären, da wären wir erstaunt gewesen. Das war wirklich die Blüte der Menschheit, allerdings ohne Gott. Und jetzt sagt der Herr mit seinem geistlichen Röntgenblick, fällt dir ein ganz anderes Urteil. Ich weiß, wo du wohnst, dort, wo der Thron Satans ist. Also diese ganze griechische Kultur, das herrliche Aussehen, das war im Wesen nach tiefstes Heidentum und hier sogar dämonische Bindung, satanische Bindung. Und nun sagt der Herr, doch du hältst meinen Namen fest. Das gewinnt natürlich an Bedeutung, gerade an so einem Ort. Doch du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben in den Tagen nicht verleugnet, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der unter euch getötet wurde, dort, wo Satan wohnt. Eine andere Übersetzung hat es so wiedergegeben. Sie sagt, dort, wo der Satan seine Niederlassung hat, dort, wo er zu Hause ist. Zunächst einmal wollen wir feststellen, es ist tröstlich, dass der Herr sagt, ich weiß. Der Herr weiß Bescheid. Ich kenne deine Verhältnisse. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, was dich bedrängt. Ich weiß, was deine Versuchung ist. Ich kenne dich durch und durch. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Ich weiß um dich. Aber es ist nicht nur dieses Wissen, sozusagen des unheimlichen Mitwissers, vor dem man sich fürchten muss, sondern in diesem Weiß steckt auch die seelsorgerliche Komponente. Ich weiß um dich. Ich weiß um deine Situation, ich weiß um deine Ehe, ich weiß um deine Familie, ich weiß um deine Gemeinde, ich weiß, in was für Verhältnissen du leben musst, ich weiß deine genetischen Belastungen, ich kenne deine Sozialisation, ich kenne deine Zwangshandlung, ich kenne dich, ich weiß und ich bin bei dir. Nun, dass Satan thront an diesem Ort, das macht ihn uns unheimlich. Aber nach dem Zeugnis der Schrift müssen wir sagen, wir alle wohnen doch auf einer Erde, von der die Bibel sagt, dass es der Herrschaftsbereich des Satans ist. Also können wir sagen, im gewissen Sinn wohnen wir alle dort, wo Satan zu Hause ist. Nach Epheser 2, Vers 2 wohnt er im Luftgebiet oder hat er sein Herrschaftsgebiet im Luftraum um die Erde her. Das heißt, die ganze Atmosphäre ist dämonisch, satanisch geschwängert. Das ist sozusagen seit den Tagen des Sündenfalls die geistliche Umweltverschmutzung. Aber in Pergamon hat sich's zugespitzt. Pergamon stand in den Tagen des Sendschreibens, also Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, im Zentrum des Kampfes zwischen Christus und Saul. Nun sollte die Erde ja eigentlich ein Ort sein, wo Gott wohnt. So hat sich's Gott gedacht. Und ganz am Anfang war es ja auch so. Da wandelte der Herr inmitten seiner Kinder im Garten Eden. Und wenn wir auf die letzten Blätter der Bibel blicken, Offenbarung 21, dann haben wir wieder eine Erde, allerdings eine neue Erde, auf der der Herr zu Hause ist. Und siehe, Gott selber wird bei ihnen sein. Und dazwischen hat sozusagen der Feind die Erde besetzt. Und wir sind nun mitten in dieser Frontsituation, in diesem Kampffeld, der sich insbesondere in der Menschheit austrägt. Im Extremfall gibt es Menschen, in denen Satan wohnt. Ja, das gibt's. Und es gibt auch Menschen, und ich hoffe, dass heute Morgen vielleicht alle das sagen können, dass sie ein Thron und Wohnort Gottes sind. Nun, also die Gemeinde zu Pergamon war ein Eigentum Gottes als Tempel mitten in des Teufels Gebiet, und wir ahnen schon, dass das Anfechtung, Anfeindung, Kampf und Krieg bedeutet hat. Nun, die Frage wurde immer wieder gestellt, was könnte denn nun der Thron Satans in Pergamon gewesen sein? Ist er real zu verstehen, wörtlich oder nur geistig? Da wurde viel spekuliert. Eins ist jedenfalls klar, Satan ist nicht omnipräsent, also allgegenwärtig wie Gott, sondern er muss einen realen Aufenthaltsort zu einer bestimmten Zeit haben. Und nun sagt uns das Wort Gottes, das war damals eben in einer besonderen Weise Pergamon. Vielleicht war es der Asklepios-Tempel, vielleicht war es der große Zeus-Altar, den wir ja aus Berlin als Pergamon-Altar kennen. Vielleicht war es der Tempel des Augustus, den viele Ausleger vermuten. Vielleicht ist es auch nur geistlich zu verstehen. Altbischof Gerhard Meyer sagt, vor jeder vorschnellen Einengung auf einen bestimmten Tempel oder Kult kann ich nur warnen. Es muss also ein Stück weit offen bleiben. Aber es war ein besonderer Ort. Nun schauen wir uns an, was der Herr der Gemeinde sagt. Wenn wir das so zusammenfassen, das Zeugnis, dann müssen wir sagen, es überwiegt das Lob. Es gab aber auch massiven Tadel. Wenn wir uns das Lob anschauen, dann sehen wir, von einzelnen Werken ist wie bei Smyrna nicht die Rede. Das Hauptwerk ist Treue in der Kampfeszeit. Treue in der Kampfeszeit. Du hältst meinen Namen fest und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Die Gemeinde hat also Glauben bewahrt, auch als es so aussah, als könnte der Feind alles tun, was er will. Treue, Glaube, Standhaftigkeit inmitten einer schier übermächtigen Realität und Macht fremder Götter. Das war schwer. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte bringen werden. Mein Eindruck, es wird schwerer werden. Es wird schwerer werden. Der Wind wird uns massiver ins Gesicht wehen. Und es kann sein, dass wir auch einmal in solche Verhältnisse hineinkommen, wie die Gemeinde zu Pergamon das erlebt hat. Und dann gab es offensichtlich einen Vorfall, bei der auch einer umgebracht wurde. Es ist ja so, um hier mal Armin Cicin aus seinem kirchengeschichtlichen Werk zu zitieren, dass die Christen mit ihrem Verhalten, wenn sie denn treu den Weg gegangen sind, Anstoß erregten. Also es war geradezu ein Prädikat, ein Kennzeichen, so wie wir es bei der Gemeinde zu Smyrna festgestellt haben. Wenn man einen gewissen Gegenwind bekam, wenn man angefochten wurde, wenn man in der Gesellschaft geächtet war, das war geradezu ein Prädikat. Wenn man sich aber angepasst hat und stromlinienförmig ein Stück weit den Christus damit auch verleugnet hat, dann hat man diesen Gegenwind nicht gehabt. Armin Cicin schreibt in einem seiner vierbändigen Auslegungen der Kirchengeschichte oder Darstellung der Kirchengeschichte, die Christen besuchen kein Theater, dessen Spiele sich meistens in Ehebruchszenen erschöpfen. Sie spielen nicht Würfel, also Glücksspiel. Sie verzieren ihre Türen nicht an des Kaisers Geburtstag, Menschenkult. Die Christen verwerfen die Abtreibung. Sie betrügen nicht, sie halten Wort. Sie setzen keine Kinder aus und sie lehnen die Homosexualität ab. Also auf Deutsch gesagt, und Sie spüren schon die Parallelen zu unserem 21. Jahrhundert, jedenfalls in der westlichen Welt, die Christen waren, wenn sie konsequent lebten, Spielverderber. Spielverderber. Sie waren ein öffentliches Ärgernis für alle, die ihren Spaß haben wollen. Und irgendwann muss die Situation so eskaliert sein, dass sie wahrscheinlich den Gemeindeleiter umgebracht haben. Wir wissen keine Details. Es gibt eine Überlieferung, dass dieser Antipas lebendig in einen Kupferkessel geworfen wurde und gebraten wurde. Aber das wissen wir nicht genau. Es heißt nur, auch, und nun müssen wir sinngemäß ergänzen, in den schweren Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Das war sozusagen die Nagelprobe und gleichzeitig für ihn auch die Krone seines Lebens. Ich habe vielleicht die Geschichte schon einmal erzählt von russischen Soldaten, die beim Vormarsch der Russen am Ende des Zweiten Weltkriegs, ich glaube es war in Ungarn oder Tschechien, in eine Kirche, wo gerade eine Bibelstunde war, eingedrungen sind, 2-3 russische Soldaten. Und dann haben sie mit ihren Maschinenpistolen gerufen, jeder, der diesen Unsinn glaubt, den der Pfarrer da vorne erzählt, hier an die Wand. Augenblicklich war eine Entscheidungssituation da. Jeder, der das glaubt, hier an die Wand. Ja, mit was mussten die rechnen? Ich weiß nicht, wie viele hinausgegangen sind, aber es waren wohl etliche. Aber einige haben sich an diese Wand gestellt. Und als die letzten, die gegangen sind und im gewissen Sinn damit Jesus verleugnet haben, da haben diese russischen Soldaten ihre Maschinenpistolen zur Seite gestellt und sind den an der Wand stehenden um den Hals gefallen und haben gesagt, sie wollten endlich mal wieder mit richtigen Christen Gemeinschaft haben. Du hältst meinen Namen fest, Treue und Bekenntnis des Jesusnamens. Wissen Sie, über Gott können wir viel reden und mit Gott können wir Ökumene machen und mit Gott wird auch die Hure Babylon funktionieren und selbst der Antichrist wird von Gott sprechen. Aber Jesus als lebendiger Sohn des lebendigen Gottes, als gekreuzigt und auferstandener, damit lässt sich keine Ökumene machen. Damit gibt es keinen Religionssynkretismus. Das wird als Störenfried dann wahrgenommen werden, Menschen, die so etwas glauben. Schauen Sie, wir haben jetzt hier eine Versammlung und wir haben diese Versammlung begonnen im Namen des dreieinigen Gottes oder im Namen Jesu. Allein, dass Sie hier sind, ist ein Bekenntnis zu Jesus. Im Namen Jesu ist ein Bekenntnis. Wir halten die Fahne hoch, nur dass Sie in Gottesdienst gehen, ist schon ein Bekenntnis. Dass Sie sich an das Wort halten, dass Sie auf sein Wort hören wollen. Du hältst meinen Namen fest. Proklamation des Namens Jesu damals in ganz schwierigen Verhältnissen. Aber nun kommt die negative Seite. Und das ist so schön, dass Gott in seiner Liebe jetzt auch die negativen Punkte nicht zurückhält. Also hätte jetzt ja so, wie manche den Herrn verstehen, sagen können, ja, bei dir ist auch noch nicht alles in Ordnung. Aber bei wem ist schon alles in Ordnung? Das klären wir alles, wenn du mal bei mir willst, bei mir bist und jetzt irgendwie Teppich hoch, runterkehren und weiter geht's. Gerade weil der Herr liebt, spricht er auch die negativen Dinge ganz deutlich an, um voranzubringen, in der Liebe. Doch ich habe einiges wenige gegen dich, Vers 14. Denn du hast dort welche, die sich an die Lehre Biljams halten, der Balak lehrte, vor den Augen der Söhne Israels einen Fallstrick zu werfen, nämlich Götzenopfer zu essen und zu huren. So hast auch du solche bei dir, die sich gleicherweise an die Lehre der Nikolaiten halten. Och, könnte man denken, der Herr hat weniges gegen die Gemeinde. Ist schon mal gut. Aber genau genommen bezieht sich dieses Wenige auf die Zahl. Es sind nur wenige Dinge, genau genommen 2, aber sehr gewichtige Dinge. Man kann in ganz wenigen Punkten daneben liegen. Aber die können so entscheidend sein, dass das gesamte geistliche Leben auf eine schiefe Bahn gerät. Also nicht Tutti Paletti und ein paar Kleinigkeiten. Gar nichts tut die Paletti. Ganz gewichtige, aber wenige 2 Punkte habe ich wider dich. Und nun, der Gemeindeleiter war offenbar nicht entscheidend genug eingeschritten und duldete diese Lehren bei einigen in der Gemeinde. Er war inakzeptabel Toleranz. Das ist ja ein Schlagwort, die Toleranz. Das ist ja der große Megatrend der Gesellschaft. Alles stehen lassen, alles ist möglich, ja, keine feste Position. Und dieser Toleranzgedanke schwappt ja auch so in die Gemeinden hinein. Und der Herr sagt, es gibt Dinge, die dulde ich nicht und von denen erwarte ich, dass du in meinem Namen und in meinem Auftrag eingreifst, sonst machst du dich schuldig. Sonst werde ich kommen, wie wir noch lesen werden. Es gibt Dinge, die duldet auch der Herr in unserem Leben nicht. Eine inakzeptable Toleranz mit Dingen, mit denen man sich abgefunden hat. Sie hielten an Leuten fest oder ließen sie gewähren, die eine Lehre hatten, die, wenn man sie genau besah, das göttliche Zeugnis im Kern angriffen. Bei Ephesus, der Gemeinde zu Ephesus, heißt es noch, dass sie falsche Apostel zurückgewiesen haben. Da heißt es dann auch, das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiden hassest, die auch ich hasse. Da lobt der Herr noch, Die sind noch da reingegangen. Da war das Problem auf einer anderen Stelle, an einer anderen Seite. Aber hier wurde offensichtlich nicht erkannt, wie gefährlich diese Lehren waren. Und es wurde nicht erkannt, dass das für Gott keine Kleinigkeit war. Toleranzprediger und Sand in die Augenstreuer des Wir haben uns doch alle lieb Prinzips waren damals schon wie heute unterwegs, um alles unter das Deckmäntelchen des unbiblisch Verstandenen richtet nicht zu bringen. Ach, lass doch. Als wir jetzt von Israel zurückgeflogen sind, saß neben uns eine Professorin von der Hebräischen Universität, eine Expertin, was Islam und arabische Philosophie und so weiter betrifft. Es war hochinteressant, sich mit der Frau zu unterhalten. Und wir haben sie natürlich auch gefragt, was sie denn jetzt vom Konflikt Palästinenser, Araber auf der einen Seite und Israeli hält. Sie war keine säkulare Jüdin, sondern eine religiöse Jüdin. Und sie sagt, ja, irgendwie muss es doch gehen. Also da war dieses Prinzip Hoffnung. Irgendwie wird es doch vorangehen. Irgendwann wird es doch Frieden geben. Und der Gemeindeleiter zu Pergamon sagte vielleicht, ach, was gibt das für ein Aufruhr? Was gibt das für ein Ärger, wenn ich jetzt da dazwischen gehe? Wenn wir jetzt die Sache mal beim Namen nennen. Es wird schon irgendwie gehen. Und der Herr ist doch mit uns. Und das wird schon irgendwie werden. Und Gott sagt, schweige nicht. Ich sage mal, Klammer, mach dich unbeliebt, Klammer zu, greif ein. Handle, das erwarte ich von dir. Es ist also die Strategie des Teufels an diesem Ort, wo Satan wohnt, der inneren Zersetzung. Das Mittel sind die Irrlehren. Sie wissen ja, dass jede Armee nur so gut ist, wie sie sozusagen inneren Power hat, ein inneres Überzeugtsein von ihrer Sache. Man spricht ja nicht zuletzt dann deswegen von Wehrkraftzersetzung, wenn von innen heraus dann schon gesagt wird, weißt du was, der ganze Kampf hat doch keinen Sinn, wir haben eh schon verloren und guck doch mal an, wie stark die sind. Dann wird eine Armee in dem Innersten zersetzt. Und das ist es aufs Geistliche übertragen, was der Feind versucht. Er versucht, Fäulnis in die Gemeinde zu bringen. Und wissen Sie was? Die meisten merken es nicht. Die meisten schlafen bis hin zur Ältestenschaft. Das ist das Traurige, dass der Herr hier einen Wecker klingeln lassen muss, wie er nicht lauter klingen kann. Aber manche können ja weiter schlafen. Ich denke an eine Zugfahrt, die ich in jungen Jahren nach Spanien durch Frankreich genommen habe. Und da war ein französischer Soldat, der saß mir gegenüber. Der konnte schlafen in einer Situation, wo bei mir gar nicht an Schlaf denken war, das ganze lärmende Umfeld. Und dann kreiste der mit dem ganzen Oberkörper. Und ich dachte immer, oh, wann schläft er jetzt am Boden auf? Aber der schlief immer weiter. Der schlief immer weiter. Und manche schlafen und schlafen und wachen nicht auf. Und wenn sie mal wachgerüttelt werden, dann stören sie sich noch an denen, die sie wachrütteln. Der Vorwurf an den Gemeindeleiter und die ganze Gemeinde damit war, sie dulden die Lehre Biljams und die Lehre der Nikolaiten. Was hat es damit auf sich? Nun, Biljam ist ja eine ganz seltsame Figur, ist auf der einen Seite ein wirklicher Prophet des Herrn, der aber irgendwie Ehre haben wollte, der Dollaraugen hatte, der an das Geld und das Ansehen wollte, und das brachte ihn auf eine schiefe Bahn, und er sollte ja im Auftrag des Moabiterkönigs Israel verfluchen, und Sie kennen hoffentlich die Geschichte. Er will verfluchen und er geht auf diesen Fluch aus mit Götzenopfern und so weiter, aber der Herr gestattet ihm nicht, und statt zu fluchen muss er immer segnen und spricht dabei auch noch eine wunderbare messianische Prophetie aus. Und nun hat er offensichtlich Balak einen Rat gegeben, dieser Biljam, den man den Rat Biljams nennt, der sich durch die ganze Schrift wie ein roter Faden zieht. Der muss in etwa gelautet haben, du kannst gegen Israel nicht kämpfen und gewinnen, solange sie so treu an Gottes Seite stehen. Du musst einen Keil zwischen Gott und ihnen treiben. Da mag Balak geantwortet haben, wie es Wilhelm Busch einmal sagte, das ist doch unmöglich. So dumm werden die doch nicht sein. Doch, so dumm sind die. Schauen wir uns doch die Bibel an. Und so dumm sind wir auch oft. Und wie geht das? Er hat also den Rat gegeben, ihr müsst euch mit ihnen irgendwie verbünden, befreunden und dann Götzenopferfeste mit Alkohol und mit Sex und Freizügigkeit, und man muss doch das nicht so eng sehen. Und so wich das Volk Israel von den strengen Ordnungen, den Lebensordnungen Gottes ab, und Gott wich von ihnen. Genauso ist gekommen in der Geschichte, und das Volk verlor und konnte geschlagen werden. Und dieser Rat Biljams, diese Linie Biljams des Irrlehrers und Falschpropheten zieht sich nun durch die ganze Bibel, und wir finden ihn auch wieder im Neuen Testament. Also eine Richtung, die sozusagen sagt, letztlich musst du es nicht so genau nehmen mit den Ordnungen Gottes. Neulich sagte mir jemand, ein Verkündiger des Wortes sagt, auf eine Frage des Ehebruchs und der Hurerei angesprochen, bist du wiedergeboren? Ich denke schon, dann darfst du das. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. So was gibt's. Leiter, die sagen, ich muss ins Bordell, weil ich sonst nicht aushalte. Nicht, dass wir mit der Not eines Menschen nicht Mitleid haben. Aber wenn man das zur Lehre macht, verstehen Sie, Pergamon ist nicht 2000 Jahre fernt. Pergamon ist mitten unter uns, glauben Sie mir. Dann werden die Lehren entwickelt, diese libertinistischen Lehrer, dass man dann eben als Christ doch betrügen und lügen kann und dubiose Geschäftspraktiken haben kann, dass man doch in der Sexualität dieser Welt mitmachen kann. Viele sehen auch bei der Lehre der Nikolaiten, von der wir nicht genau wissen, was es ist, einfach eine Fortsetzung der Irrlehre der Biljamiten. Andere weisen auf etymologische Zusammenhänge hin und sehen eine aufkommende klerikale Hierarchie. Wie auch immer, das Problem war, dass diese Gruppen geduldet wurden, dass man zugeschaut hat, dass man vielleicht schon Unbehagen hatte, aber man hat nicht eingegriffen, man ging nicht entschieden dazwischen. Nun, was sagt der Herr? Schauen wir uns viertens die Therapieanweisung an. Es ist nur eine ganz kurze Anweisung, weil die Dinge liegen ja eigentlich nach der göttlich-geistlichen Diagnose klar auf dem Tisch. Tu Buße, kehr um, so geht's nicht weiter. Und bitte, bitte nicht sagen, das hat nichts mit der Botschaft des Friedens, der Liebe und des Evangeliums zu tun. Gerade das ist Gnade. Und ich bin Gott dankbar, dass er auch mehrfach in meinem Leben gesagt hat, so geht's nicht weiter. Und das sind gesegnete Momente, wo man auch innerlich mal einen Schnitt macht und sagt, so geht's nicht weiter. Und nun will ich neu mit dir gehen. Das ist Evangelium, das ist Gnade. Ich kann umkehren, jederzeit. Gott ist da, er liebt mich, er hält mich. Aber er warnt mich auch, wenn ich einen Weg des Verderbens gehe. Und wir haben uns allzu leicht arrangiert mit allen möglichen Dingen in unserem Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Da ist es dann eben so. Ja, droben wird alles besser werden. Kehr um, sonst komme ich schnell zu dir und werde mit ihnen, mit meines Mundes Klinge, also da haben wir da das Schlachtschwert, streiten, wörtlich eigentlich vom Grundtext her, Krieg führen. Gegen die Finsternismächte mit ihren verführerischen Irrlehren in der Gemeinde. Der Herr redet aus Liebe Fraktur. Jesus ist nicht nur der liebe Jesus, der keiner Fliege was zuleide tun kann und der mehr oder weniger zuschaut, wie alles den Bach runtergeht. Jesus ist der Herr der Herren, der in der Liebe, und das ist mir wichtig, dreinschlägt. Und es scheint mir ein Trick des Teufels zu sein, solche Stellen für durch bestimmte Lehren als für die Gemeinde nicht zuständig zu erachten. Und dann kommt man ganz leicht drumherum. Auch das steht im Neuen Testament. Auch das ist Evangelium der Gnade, das Evangelium der Glückseligkeit des herrlichen Gottes. Das gehört dazu. Also die Forderung des Herrn ist schneidend und klar. Die ganze Versammlung muss umdenken. Das kann hier nichts anderes bedeuten, als dass sie die Irrlehrer abweist. Und wenn sie nicht umkehren, soll sie sie aus der Gemeinde ausschließen. Gerade weil Gott auch sie liebt. Nicht handeln wäre lieblos. Es wäre lieblos, wenn der Gemeindeleiter und die Gemeindeleitung nicht einschreitet. Es wäre lieblos gegenüber denen, die doch klar stehen, weil sie dann auch mit diesem Virus infiziert werden. Und es wäre lieblos gegenüber denen, die schon infiziert sind. Denn man muss ihnen ein deutliches Stoppsignal geben, um ihnen die Chance zu geben, umzukehren. Das ist ja der tiefe Sinn, wenn Zuchtmaßnahmen in der Gemeinde verhängt werden. Was natürlich nur sehr zurückhaltend und mit viel Gebet geschehen soll. Aber es ist ja immer die Chance, auch umzukehren. Einmal zu sagen, so geht's nicht weiter, wir dulden das nicht. Ihr könnt nicht im Ehebruch leben und in die Gemeinde marschieren und am Brotbrechen teilnehmen und so tun, als wäre nichts, das geht nicht. Ihr könnt nicht lügen und betrügen und ihr könnt nicht Steuern hinterziehen und all diese Dinge und Christen sein wollen und so tun, als wäre nichts, das geht nicht. Es ist natürlich schwierig in der Abwägung, wo muss man eingreifen und was muss man stehen lassen. Grundsätzlich gibt es ja in der Heiligen Schrift die Linie der großen Weite. Gott hat ein weites Herz und Gott, die Gnade lässt auch viel Charaktere zu und gibt da viel Freiraum. Gemeinde ist keine Diktatur. Vielfalt und Unterschiedlichkeit gehören gerade in die Gemeinde. Aber es gibt Kernbereiche in der Lehre und im Wandel. Da kann man nicht mehr zuschauen. Gerade weil man liebt, kann man nicht mehr zuschauen. Und ich sage es Ihnen ehrlich, gerade in den letzten 1-2 Jahren ist mir das viel deutlicher geworden. Korinth ist da. Wehre den Anfängen, sagt der Herr. Seid konsequent und ohne falsche Kompromisse. Wir waren ja im Rahmen unserer privaten Israelreise auch in Jordanien und da sind wir dann nach Petra gefahren. Und das war ein ziemlich kühler Tag und ich wusste gar nicht, da muss man über 16 Meter hohe Berge. Bitte? Was habe ich gesagt? 16 Meter wäre zu wenig, ja. 1600 Meter hohe Berge. Und oben war es dann Eisregen und als wir gerade auf der Kuppe waren, war die Straße spiegelglatt. Und wir schlitterten mit unserem Wagen Richtung Abgrund. War eine echte Bewahrung. Und der jordanische Fahrer, der Araber, den haben wir derart vergattert. Von da an, wir haben also den Wagen rausgeschoben und so weiter. Andere sind reingerutscht, haben auch noch rausgeschoben. Und wir haben den derart vergattert. Der musste im ersten Gang die nächsten 20 Minuten den Berg runtereiern. Und das war ja so langsam. Und dann sind alle anderen an ihm vorbei, hupen und so weiter. Und er hat irgendwas gemurmelt, da kommen wir ja tomorrow an, also morgen und so weiter. Und ich habe gedacht, Hauptsache wir kommen überhaupt noch an. Konsequent, ohne falsche Kompromisse. Ich wollte nicht mit dem den Abgrund runterrutschen. Und so etwas gibt es im geistlichen Bereich. Man sagt nichts, fahr langsam, bleib im ersten Gang, lass die fahren, die Trottels, wir sehen sie nachher vielleicht wieder. Bleib du konsequent. Also dieses Sendschreiben fordert uns aus, keine falsche Toleranz, nicht einmal ein Dialog mit den Nikolaiten und Biliams unserer Tage, keine faulen Kompromisse. Wenn wir nicht klar unterscheiden und trennen und einschreiten, wird es der Herr gerichtsmäßig tun. Und es ist ja interessant, dass dieses Sendschreiben geschrieben wurde zu der Zeit, an der ja noch 6 andere Gemeinden Schreiben bekommen haben. Und die Probleme waren so unterschiedlich. In Ephesus, die waren zwar konsequent gegen die Lehre der Nikolaiten, gegen diese libertinistische Richtung, aber die hatten dann mangelhaft in der Liebe zum Herrn. Und gleichzeitig war es in Smyrna wieder ganz anders. Und in Pergamon war das das Problem. Und jetzt kommt noch ein weiterer Trick des Teufels. Nämlich, dass wir uns immer gern mit den Problemen der anderen beschäftigen. Ja, die aber bei uns gar keine Probleme sind. Da wird sich also meinetwegen auf eine sogenannte charismatische Gefahr konzentriert, die aber in diesen Gemeinden überhaupt gar keine Gefahr ist, vielmehr vielleicht die Habgier oder die Unversöhnlichkeit. Aber dann wird Wochen, Stunden, Monate lang, Jahre lang darüber gewettert und alle nicken und alle stimmen zu über die Gefahr an einer ganz anderen Stelle. Aber man spricht nicht über das, was die Gemeinde selbst betrifft. Viele kommen, viele nehme ich wieder zurück, manche kommen in die Versammlung und wollen nur das hören, was sie immer schon gehört haben und wollen nur an allen Stellen bestätigend ihren Kopf nicken können. Aber der Herr spricht nicht das an, das spricht er vielleicht auch an, was in Ordnung ist, sondern er spricht bei uns an, was nicht in Ordnung ist. Und das ist ja das Interessante. Dass wir die Sendschreiben auch mal unter diesem Aspekt lesen. Was will der Herr mir persönlich? Was will er unserer Gemeinde sagen? Nun, wir wollen noch ein bisschen in den persönlichen Bereich gehen. Ganz nach dem Motto des Prälat Bengel als exegetischen Grundsatz ja aufgestellt hat. Er sagt, wende dich ganz dem Text zu und dann wende den Text ganz auf dich an. Christus sagt mir und dir. Du kannst mir nicht dienen und gleichzeitig so inkonsequent sein. Du kannst mir nicht dienen und gleichzeitig inkonsequent sein. An wichtigen Punkten. Ich habe vielleicht nur weniges, nur eine Sache gegen dich oder nur 2. Aber sie bringt deinen gesamten Dienst und dein gesamtes geistliches Leben auf eine schiefe Bahn. Der Herr sagt in 1. Mose 17 zu Abraham ein seltsames Wort, je nach Übersetzung heißt es, sei vollkommen. Luther, sei fromm. Die Vulgata hat perfectus und deswegen hat wohl die King James Version, also die englische, perfekt, sei untadelig. Aber eigentlich steht hier ein Wort, sei tamim. Das heißt, nicht, dass wir perfekt sind, perfekt werden wir hier nicht werden, sondern sei ganz, sei ungeteilt, diene mir mit ganzem Herzen, ungeteilt. Das heißt doch auf unser Sendschreiben übertragen, dass wir nicht in unserem Leben Dinge dulden, die unseren Dienst kaputt machen. Vielleicht sogar unser ganzes geistliches Leben in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob Sie vor einigen Jahren die Politik von Rudolph Giuliani, egal wie Sie jetzt zu ihm stehen, diesem ehemaligen New Yorker Bürgermeister, mitbekommen haben. Er hatte ja die Parole ausgegeben, Zero Tolerance. Also keine Toleranz, es war auf die Kriminalität bezogen in seiner Stadt. Alles wird geahndet, die kleinsten Vergehen. Ob das gut ist oder nicht, das überlasse ich Ihnen. Aber geistlich gesehen ist das doch ein gutes Motto. Zero Toleranz. Keine Toleranz, keine Kumpanei in meinem Leben. Nun kann dieser libertinistische Biliamsgeist ja viele Gesichter haben. Aber es geht im Ergebnis immer darum, dass man das Wort Gottes aushebelt. Man hat dann die Stelle im Kopf, mir ist alles erlaubt, ich bin doch zur Freiheit berufen und wir sind nicht engstirnig und so weiter. Und dann meint man, ein Leben führen zu können, entgegen den Lebensordnungen der Schrift. Das will Gott nicht. Das gefällt Gott nicht. Dürfen wir uns fragen, ob wir ganz locker mit unserer Inkonsequenz und unserem Ungehorsam leben und ihn noch mit dem Satz kaschieren, wir sind doch alle große Sünder. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir die Lehren Biliams und der Nikolaiten und ihrer Verwandten im modernen Gewand in unserem Leben und in unseren Gemeinden dulden können. Biliam verführte durch das Wort. Das ist noch ein wichtiger Aspekt. Biliam sprach, er lehrte. Verführung kommt ganz oft durch falsche Lehre, durch falsche Weichenstellung, durch Verschweigen, durch Hinzutun, durch falsche Gewichtung. Wir sollten weder in unserer Gemeinde noch in unserem persönlichen Leben diesen Dingen Raum geben. Ich habe ein Zitat von Jean-Claude Juncker, dem luxemburgischen Ministerpräsidenten, den ich eigentlich sehr schätze. Aber es ist doch fragwürdig, was er einmal über die Europapolitik gesagt hat. Ich habe das von Spiegel Online. Er sagt, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Schauen Sie, das ist Politik, aber ähnlich läuft es in den Gemeinden. Die meisten begreifen gar nicht, was geschieht. Dann machen wir weiter, Schritt für Schritt. Und dahinter steht der große Versucher, dahinter steht Satan, der seinen Thron in Pergamon hatte. Und er richtet ein Ärgernis auf. Das Wort Skandalon meint eigentlich in einer Falle, in einer Tierfalle das Stellholz. Also wenn das Tier, weil es die Beute, den Köder nimmt, das Stellholz berührt, dann schnappt die Falle zu. Das ist die Art, wie Satan in der Gemeinde arbeitet. Stellhölzer. Und wenn die Gemeinde so dumm ist oder Einzelne in die Falle zu gehen, dann schnappt die Falle zu. Man ist gefangen. Aber das Schöne ist ja, dass es bei Gott immer einen Weg auch heraus gibt. Wir dürfen Zero Toleranz haben, den Anfängen wehren, konsequent sein in der Gemeinde und bei uns. Jede Konsequenz in der Gemeinde fängt bei mir selber an. Ich weiß nicht, wo bei Ihnen der Hund begraben liegt, aber es ist gut, einmal ins Zweifeln und Fragen zu kommen. Es ist immer ein Zeichen, dass der Geist Gottes in einem Leben wirkt, wenn er sagt, wenn er Dinge in Frage stellt. Peter Abelard aus dem 11. Jahrhundert sagt, durch Zweifel gelangen wir zum Fragen und durch das Fragen erkennen wir die Wahrheit. Wehret den Anfängen. Zero Tolerance in unserem Leben und in der Gemeinde, in den entscheidenden Dingen. Nun schauen wir uns noch ganz kurz die Überwinderverheißung an und die Aufforderung zum Hören. Wer ein Ohr hat, der höre. Ich weiß nicht, ob Sie hören. Sagen Sie, das ist doch alles viel zu streng und zu eng und ich bin heute gar nicht erbaut worden und das war nicht liebevoll und mein religiöses Ego wurde nicht gestreichelt. Und ist das noch die Gnadenlinie? Wer ein Ohr hat, der höre. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Kiesel geben und auf dem Kiesel ist ein neuer Name geschrieben, den niemand weiß, außer dem, den er hält. Dem Überwinder, der sich weder dem äußeren politischen und kulturellen und gesellschaftlichen Druck noch den verführerischen Einflüssen im Innern der Gemeinde beugt, verheißt der Herr eine besondere Speise, eine verborgene Speise, die ihn kräftigt und durch die Jahre der Erprobung wie Israel in der Wüste hindurchtritt. Jeder Minisieg, jedes Gott die Ehre geben, jedes sich an ihn hängen, gibt uns innere Kraft, macht uns stark. Jede Niederlage macht uns schwächer. Manna zur Kräftigung. Das Manna ist natürlich auch ein Symbol für Christus selbst, der das Brot vom Himmel ist. Der Überwinder hält Anteil an ihm und seinem Leben. Der Ausleger Wiedringer sagt zu Recht, Manna ist Christus. Das Manna ist Christus. Wir kommen in eine besondere Christusnähe und Gemeinschaft im Gehorsamsfall, in dem wir den Weg des Christus gehen. Ein weißer Kiesel bedeutet im Gericht Freispruch oder war das Erkennungszeichen bei Festmählern oder wurde Siegern als Ehrentäfelchen mit ihren Namen verliehen, sodass der Überwinder nie mehr eine Verurteilung fürchten muss, zum Festmahl Gottes geladen ist und einmal als Sieger bekränzt ist. Das ist das Wunderbare, dass der Herr uns an die Hand nimmt und mit uns selbst diesen Weg geht. Ich weiß um dich, ich kenne dich, ich weiß, wo du wohnst, ich kenne deine Situation. Und aus Liebe warne ich dich auch vor Irrwegen und vor falschen Wegen. Sei konsequent. Werde ein Sieger, indem du dich an mich hängst, der ein Sieger bin. Werde ein Überwinder. Sei konsequent. Zero Toleranz im eigenen Leben und auch in der Gemeinde. Amen. Wir wollen uns, soweit wir das können, zum Gebet erheben. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir auch für den ernsten Ruf, der uns immer wieder in den Sendschreiben begegnet und jetzt heute im Sendschreiben zu Pergamon. Du weißt, dass uns das manchmal sehr weh tut. Aber wir danken dir, dass du in deiner Liebe trotzdem redest und deutlich redest, Fraktur redest, nicht um den Brei herum redest. Ich danke dir, wo du auch in mein Leben gesprochen hast. Ich danke dir, dass du mir immer wieder neu den Weg des Lebens weißt. Und selbst da, wo wir abgewichen sind, da, wo wir auf eine schiefe Bahn geraten sind, selbst da, wo wir in die Fallen des Feindes gegangen sind, ist immer eine Umkehr möglich. Sind deine Arme immer offen? Rufst du hinein, kehr um, komm zu mir. Und nun bitte ich dich, dass du das, was du jedem Einzelnen gezeigt hast, dass das nicht einfach zur Seite geschoben wird, überschwatzt wird, im Alltag untergeht, sondern dass wir bewusst vor dir stehen bleiben und das auch festmachen. Danke, Herr Jesus, dass du so konsequent den Weg gegangen bist. Und danke, dass du auch mit uns einen konsequenten Weg des Lebens gehen möchtest. Gepriesen seist du. Amen.